In der ukrainischen Stadt Odessa ist die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Angriff auf 3 gestiegen. Bei dem Drohnenangriff wurden auch mindestens 23 weitere Personen verletzt. Mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser sowie ein Infrastruktur- und ein Kirchengebäude im Stadtzentrum wurden beschädigt. In der Nacht kam es zu mehreren Bränden. Rettungskräfte bargen eingeschlossene Personen aus den beschädigten Häusern, während noch nach 2 Vermissten gesucht wurde. In den vergangenen Wochen hat Russland seine Angriffe auf Odessa verstärkt. Volkswagen hat Berichten zufolge mit erheblichen Lücken in der von Rivian gelieferten Software zu kämpfen. Laut einem Bericht des Manager-Magazins stoßen die Wolfsburger in ihrer Partnerschaft mit dem US-Elektroautobauer auf umfangreiche Probleme. Dies führt zu Verzögerungen bei der Markteinführung geplanter Elektromodelle. Zudem lassen sich die Algorithmen von Rivian offenbar nicht ohne weiteres auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor übertragen, deren Verbleib im VW-Portfolio somit länger als ursprünglich geplant gesichert scheint. Die Softwarekooperation zwischen VW und Rivian, die im Sommer 2024 als Joint Venture gegründet wurde, um den Softwarerückstand des deutschen Konzerns aufzuholen, steht vor großen Herausforderungen. Berichten zufolge sind wichtige Modelle wie der Audi Q8 e-tron und der elektrische A4 von Verzögerungen von mindestens einem Jahr betroffen und sollen nun erst Mitte bis Ende 2028 auf den Markt kommen. Auch der für Ende 2027 geplante Porsche K1 wird demnach auf unbestimmte Zeit verschoben. Es wird sogar über ein mögliches Comeback der hauseigenen Softwaretochter Cariad spekuliert. Ein zentraler Streitpunkt scheint die mangelnde Flexibilität der Rivian-Software zu sein, die den Marken des Volkswagen-Konzerns, insbesondere Audi und Porsche, nicht genügend Raum für markenspezifische Anpassungen lässt. Die Probleme führen dazu, dass eine eigens dafür eingesetzte Taskforce die Situation neu bewerten muss. Es gibt Berichte, dass Rockstar Games die physische Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 möglicherweise erst nach der digitalen Version plant. Diese Strategie wird offenbar verfolgt, um die Weitergabe von Spoilern und geleaktem Material vor dem offiziellen Verkaufsstart zu verhindern. Physische Kopien von Spielen gelangen oft schon Wochen vor dem Veröffentlichungstermin in den Handel, was die Gefahr von Leaks erhöht. Eine Verzögerung der Disc-Version könnte somit die Integrität des Spiels bis zum Erscheinen wahren. Aktuell ist Grand Theft Auto 6 für den 19. November 2026 als Download angekündigt. Wann genau die physische Version erscheinen wird, ist noch unklar. Einige Quellen spekulieren, dass dies wenige Wochen nach dem digitalen Start sein könnte, andere gehen von einer Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2027 aus. Weitere Details hierzu sollen Mitte Februar bekannt gegeben werden. Rockstar Games hat sich zu diesen Berichten bislang nicht offiziell geäußert. Sicherheitslücken in Kinder-Smartwatches ermöglichen den unbefugten Zugriff auf sensible Daten. Wie IT-Forscher aufgedeckt haben, können Angreifer durch diese Schwachstellen nicht nur Daten auslesen, sondern auch manipulierte Nachrichten an die Kinder senden. Diese Lücken betreffen unter anderem die Standortbestimmung, die sich leicht manipulieren lässt, sodass der Aufenthaltsort des Kindes verfälscht werden könnte. Auch Fotos und Nachrichten auf den Uhren sind nicht immer sicher und können abgefangen werden. Es besteht die Gefahr, dass Hacker auf persönliche Informationen wie Namen, Adressen und sogar auf gespeicherte Gespräche zugreifen. Ein Beispiel hierfür ist eine Untersuchung, bei der vertrauliche Daten von über 5000 Kindern ungeschützt auf einem Firmenserver lagen und leicht zugänglich waren. Dies kann dazu führen, dass Nutzerkonten oder die zugehörigen Eltern-Apps übernommen werden. Die Kommunikation zwischen Smartwatch und Eltern-App wird oft über Cloud-Dienste des Herstellers geleitet, wobei nicht nur Systemdaten, sondern auch Kommunikationsinhalte und sensible Standortdaten übermittelt werden können, teilweise auch an Drittanbieter. Eltern sollten sich vor dem Kauf genau über die Datenschutzrichtlinien des Herstellers informieren, um die Daten ihres Kindes zu schützen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat eine Testumgebung für das europäische digitale Portemonnaie gestartet. Diese europäische digitale Identitätswallet, kurz EUD-Wallet, wird es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich künftig EU-weit digital auszuweisen. Sie kann als App auf dem Smartphone genutzt werden und dient zur sicheren Speicherung und Verwaltung von Identitätsnachweisen und anderen digitalen Dokumenten. Die EUDI-Wallet basiert auf der europäischen eIDAS-Verordnung, die eine grenzüberschreitende Nutzung nationaler digitaler Identitäten ermöglicht und die Datensouveränität der Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet, da diese selbst entscheiden, welche Daten sie mit wem für welchen Zweck teilen. Bis Anfang 2027 soll in jedem EU-Mitgliedstaat mindestens eine solche Wallet verfügbar sein. Deutschland plant die Einführung der staatlichen EUDI-Wallet für Anfang 2027. Diese wird kostenlos und freiwillig nutzbar sein, während analoge Dienste weiterhin bestehen bleiben. Die Entwicklung der EUDI-Wallet erfolgt in enger Zusammenarbeit von Staat, Forschung und Wirtschaft, um eine sichere, vertrauenswürdige und praxistaugliche europäische digitale Identität zu gestalten. Die grünen Verteidigungspolitiker fordern die Beschaffung von Mikrofregatten anstelle des F-126-Projekts. Kopfbälle gelten als wahrscheinliche Mitursache für den Tod eines ehemaligen Stars von Manchester United. Gordon McQueen, der 1983 mit dem Verein den FA Cup gewann, starb im Alter von 70 Jahren im Jahr 2023. Laut einer Untersuchung könnte wiederholtes Kopfballspiel zu der Hirnerkrankung chronisch-traumatische Enzephalopathie, kurz CTE, beigetragen haben, die bei McQueen diagnostiziert wurde. Der leitende Gerichtsmediziner John Heath erklärte, dass die Kombination aus CTE und vaskulärer Demenz zu einer Lungenentzündung geführt habe, die letztlich zum Tod führte. Professor Willie Stewart, ein beratender Neuropathologe, bestätigte, dass die Symptome von CTE typisch für Profifußballer nach langen Karrieren seien. Die Tochter von Gordon McQueen sagte, dass ihr Vater den Fußball liebte, aber der Sport ihn letztendlich dahingerafft habe. Sie geht davon aus, dass in Zukunft noch mehr solcher Fälle bekannt werden. Eine frühere Untersuchung in Schottland deutete bereits Ende 2019 darauf hin, dass Profifußballer einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, an einer Demenzerkrankung zu sterben. Werder Bremen trifft auf die TSG Hoffenheim. Die bisherige Bilanz spricht mit 14 Siegen, 10 Unentschieden und 10 Niederlagen knapp für die Bremer. Allerdings verlor Werder die letzten drei Heimspiele gegen Hoffenheim nicht. Die TSG Hoffenheim spielt eine starke Saison und rangiert aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, während Werder Bremen im Mittelfeld der Tabelle steht. Hoffenheim hat die drittbeste Defensive der Liga und stellt gleichzeitig die drittbeste Offensive. Die Bremer hingegen sind seit 8 Ligaspielen sieglos. Trainer Horst Steffen betonte auf der Pressekonferenz vor der Partie die Wichtigkeit, die kommenden Heimspiele zu nutzen, um wieder zu gewinnen. Das Spiel findet heute Abend um 20.30 Uhr statt. Nach Angaben ukrainischer Verteidigungskräfte soll das Ziel sein, der russischen Armee monatlich 50.000 Soldaten zuzufügen, um deren Wiederauffüllung zu verhindern. Diese Zahl liegt deutlich über den Schätzungen der aktuellen russischen Verluste, die von NATO-Quellen auf 20.000 bis 25.000 Mann pro Monat beziffert werden. Die ukrainische Armee hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 bis zum vergangenen Dezember rund 1,2 Millionen russische Soldaten als getötet oder kampfunfähig verwundet gemeldet. Im Durchschnitt sind das etwa 26.000 Mann monatlich. Die Gesamtzahl der russischen Verluste, sowohl Gefallene als auch Verwundete, wird bis zum 26. Januar 2026 auf etwa 1,235 Millionen Soldaten geschätzt. Tägliche Verluste der russischen Streitkräfte werden manchmal auf 1.200 bis 1.400 Menschen beziffert. Die Ukraine hat auch eine neue Strategie mit Drohnen entwickelt, um Russland zu bekämpfen. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft verpasst. In einem spannenden Spiel unterlag die DHB-Auswahl am Abend dem Weltmeister Dänemark mit 26 zu 31 Toren. Trotz der Niederlage hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason weiterhin die Chance auf das Halbfinale. Ein Unentschieden im letzten Hauptrundenspiel gegen Frankreich würde bereits zur Qualifikation genügen. In der bisherigen Hauptrunde konnte Deutschland 2 Siege einfahren und eine Niederlage hinnehmen, womit sie nun punktgleich mit Dänemark auf dem 2. Tabellenplatz liegen. Die dänische Mannschaft zeigte sich besonders in der 2. Halbzeit stark und konnte das Spiel durch schnelles Tempo und präzise Abschlüsse für sich entscheiden. Bundestrainer Gislason lobte die Leistung seiner Mannschaft, insbesondere die Abwehrarbeit gegen die dänische Auswahl, räumte aber auch ein, dass phasenweise zu viele freie Würfe vergeben wurden. Kapitän Johannes Goller zeigte sich trotz der Enttäuschung stolz auf den Auftritt des Teams und blickt nun dem entscheidenden Spiel gegen Frankreich am Mittwoch entgegen. Gartner hat die wichtigsten strategischen Technologietrends für das Jahr 2026 bekannt gegeben. An vorderster Front dieser Liste stehen Confidential Computing und physische KI. Confidential Computing wird als eine Technologie beschrieben, die hardwarebasierte Trusted Execution Environments nutzt, um Daten und Arbeitslasten zu schützen, während sie verwendet werden. Dies ermöglicht die sichere Verarbeitung sensibler Daten und künstlicher Intelligenz und erfüllt strenge Datenschutz- und Compliance-Anforderungen in jeder Umgebung. Physische KI hingegen bezieht sich auf die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und Robotik. Gartner prognostiziert, dass KI-PCs bis 2026 55% des Marktanteils erreichen werden, verglichen mit 31% im Jahr 2025. Darüber hinaus wird erwartet, dass 40% der Unternehmensanwendungen bis Ende 2026 KI-Agenten enthalten werden, verglichen mit weniger als 5% im Jahr 2025. Diese Trends spiegeln wider, wie führende Organisationen auf Komplexität und Chancen in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt reagieren. Der Autozulieferer Aumovio plant den Abbau von weiteren 4.000 Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung. Diese Maßnahme, die bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll, ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung des Unternehmens. Aumovio strebt an, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2027 auf unter 10% des Umsatzes zu reduzieren, nachdem diese Quote im dritten Quartal 2025 bei knapp 12% lag. Der Stellenabbau wird voraussichtlich sozialverträglich gestaltet, unter anderem durch ein Freiwilligenprogramm, das Anfang März in Deutschland starten soll. Betroffen von den Kürzungen sind neben deutschen Standorten auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in Indien, Singapur, Rumänien, Serbien und Mexiko. In Deutschland sind Stellen in einem Umfang bis in den hohen dreistelligen Bereich betroffen. Der Autozulieferer, der erst im September aus Continental ausgegliedert wurde, sieht sich einem herausfordernden Marktumfeld mit wachsender Konkurrenz gegenüber. Die NASA plant weitere Tests ihres neuartigen Überschallflugzeugs, der X-59. Dieses Flugzeug, das in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt wurde, soll die Schallmauer durchbrechen, ohne dabei einen lauten Überschallknall zu erzeugen. Stattdessen wird erwartet, dass die X-59 nur ein leises Geräusch erzeugt, vergleichbar mit dem Schließen einer Autotür. Die Tests finden über ausgewählten US-Gemeinden statt, um die Reaktionen der Anwohner auf das Geräusch zu erfassen. Diese Daten sollen dazu beitragen, die Vorschriften für Überschallflüge zu überarbeiten und möglicherweise kommerzielle Überschallflüge über Land wieder zu ermöglichen. Die X-59 hat bereits ihren ersten Testflug über der kalifornischen Wüste erfolgreich absolviert, der jedoch noch im Unterschallbereich stattfand. Bei zukünftigen Flügen soll das Flugzeug jedoch höhere Geschwindigkeiten erreichen und die Schallmauer durchbrechen. Die Entwicklung der X-59 ist Teil des Quest-Programms der NASA, das auf jahrzehntelanger Forschung im Bereich des Überschallflugs aufbaut. Ein Ziel ist es, die Lärmbeschränkungen zu überwinden, die in den 1970er Jahren zur Einstellung von Überschallflugzeugen wie der Concorde beigetragen haben. Es gibt Bestrebungen, diese Beschränkungen aufzuheben, und es wird erwartet, dass die X-59 eine wichtige Rolle bei der Neubewertung der Zulässigkeit von Überschallflügen spielen wird. Der frühere Fußballschiedsrichter Eugen Striegel ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er leitete 70 Spiele in der Bundesliga und war auch als Ausbilder und TV-Experte tätig. Striegel, der an amyotropher Lateralsklerose, kurz als LIT, war eine prägende Persönlichkeit im deutschen Schiedsrichterwesen. Sein letztes Spiel als aktiver Schiedsrichter war das DFB-Pokalfinale 1995. Später war er als Lehrwart für den DFB tätig und analysierte Schiedsrichterleistungen im Fernsehen. Der Deutsche Fußballbund trauert um Eugen Strigel und würdigt ihn als Mensch und Freund. Der Start des geplanten Elektrokleinwagens ID.1 von Volkswagen steht offenbar unter keinem guten Stern. Berichten zufolge gibt es erhebliche Probleme mit der Software, die von dem US-Unternehmen Rivian geliefert wird. Diese Software bildet die Grundlage für den ID.1, der eigentlich 2027 auf den Markt kommen soll. Insidern zufolge mangelt es der von Rivian gelieferten Basisarchitektur an vielen Funktionen, die in aktuellen Modellen von Volkswagen und seinen Tochtermarken längst Standard sind. Dies führt intern bei Volkswagen zu wachsender Sorge, dass die Partnerschaft mit Rivian die erhoffte schnelle Lösung für die langjährigen Softwareprobleme des Konzerns nicht bringen könnte. Es wird sogar von einer kritischen Einschätzung eines Konzernvorstands zitiert, dass ohne den Erfolg der Rivian-Software das eigene Grab geschaufelt werden könnte. Zusätzliche Komplexität ergibt sich aus der Tatsache, dass die Rivian-Software primär auf reine Elektroautos zugeschnitten ist und sich kaum auf Modelle mit Verbrennungsmotor übertragen lässt, während Volkswagen plant, auch weiterhin Verbrenner- und Hybridfahrzeuge anzubieten. Angesichts dieser Schwierigkeiten wird intern bereits die stärkere Einbindung der eigenen, in der Vergangenheit problematischen Software-Tochter Cariad diskutiert. Die Entwicklungsverzögerungen bei der Software haben bereits andere Modelle wie den Audi Q6 e-tron und den Porsche Macan e-tron beeinträchtigt. Der Chiphersteller Nvidia und die Google-Muttergesellschaft Alphabet befinden sich in einem intensiven Wettbewerb um die Vorherrschaft bei KI-Chips und Software. Nvidia dominiert derzeit den Markt für KI-Chips mit einem Anteil von über 80%. Das Unternehmen hat seine Führungsposition durch strategische Investitionen und die Fokussierung auf KI-Technologie über ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut. Alphabet hingegen setzt auf seine eigenen Tensor Processing Units, die speziell für maschinelles Lernen entwickelt wurden und in Googles Rechenzentren zur Unterstützung von Diensten wie Google Translate und YouTube zum Einsatz kommen. Während Nvidia mit seinen GPUs eine breitere Palette von Anwendungen bedient, sind Alphabets TPUs spezialisierter. Der Wettbewerb wird auch durch die Software-Ökosysteme verschärft. Nvidias CUDA-Plattform hat eine starke Kundenbindung, aber Alphabet entwickelt ebenfalls eigene Softwarelösungen, um seine Hardware zugänglicher zu machen. Große Technologieunternehmen wie Microsoft entwickeln zunehmend eigene Chips, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern und die Kosten zu optimieren. Dies deutet auf einen wachsenden Trend hin, dass Unternehmen wie Alphabet versuchen, ihre eigene Chip-Infrastruktur aufzubauen und Alternativen zu Nvidias dominierendem Angebot zu schaffen. Physiker haben einen revolutionären Nanospiegel entwickelt, der in der Lage ist, 10.000 Mal schneller zu schalten als ein herkömmlicher Transistor. Dieses neuartige Bauteil nutzt Licht anstelle von Elektronen, um Informationen zu verarbeiten und eröffnet damit neue Möglichkeiten für die Datenverarbeitung und für photonische Mikrochips. Das Besondere an diesem Nanospiegel ist seine Schaltgeschwindigkeit von unter 70 Femtosekunden, was ihn erheblich schneller als bisherige optische Schalter macht. Er besteht aus einer ultradünnen Halbleiterschicht auf einem Silbergitter und seine Reflexionseigenschaften können durch Laserpulse gezielt verändert werden. Diese Technologie könnte zukünftig die Taktraten von Computersystemen drastisch erhöhen und ist von großem Interesse für die ultraschnelle Datenverarbeitung auf der Nanoskala. Der globale Markt für Fusionen und Übernahmen verzeichnete im Jahr 2025 ein deutliches Wachstum. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch eine Zunahme von großen Megadeals angetrieben. Während die Anzahl der Transaktionen insgesamt verhalten blieb, stieg der Gesamtwert der Deals durch diese großen Akquisitionen. Technologie- und transformationsgetriebene Akquisitionen spielten dabei eine immer größere Rolle. Experten gehen davon aus, dass KI-Technologien den Transaktionsprozess von der Due Diligence bis zur Post-Merger-Integration grundlegend verändern werden. In Österreich spiegelte sich dieser globale Trend ebenfalls wider, wo Outbound-Transaktionen das Volumen ankurbelten und internationale Industrie- und Technologiekonzerne weiterhin starkes Interesse an heimischen Hightech-Unternehmen zeigten. Global gesehen, trugen insbesondere die Sektoren Technologie, Life Sciences und Finanzdienstleistungen zu dieser Entwicklung bei. Gartner hat seine strategisch wichtigsten Technologietrends für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Im Mittelpunkt dieser Trends steht die künstliche Intelligenz, die eine zentrale Rolle in fast allen identifizierten Bereichen spielt. Die diesjährigen Trends sind nicht nur aufkommende Innovationen, sondern vielmehr unverzichtbare Werkzeuge für CEOs und IT-Führungskräfte, um widerstandsfähige Grundlagen zu schaffen, intelligente Systeme zu orchestrieren und Unternehmenswerte zu schützen. Dies spiegelt die Anpassung führender Unternehmen an die Komplexität und die Chancen einer KI-gestützten, hypervernetzten Welt wider. Zu den 10 wichtigsten Trends gehören KI-native Entwicklungsplattformen und KI-Supercomputing-Plattformen, die die Art und Weise, wie Software entwickelt und datenintensive Aufgaben bewältigt werden, revolutionieren. Auch vertrauliches Rechnen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, physische KI, präventive Cybersicherheit und digitale Herkunft werden als entscheidend angesehen. Diese Entwicklungen zeigen, dass KI nicht mehr optional ist, sondern integraler Bestandteil jeder Geschäftsstrategie wird. Die Analysten betonen, dass das Tempo der Innovation sich verändert und bahnbrechende Entwicklungen in Echtzeit stattfinden, was eine schnelle Anpassung von Unternehmen erfordert. Eine Gruppe von 14 europäischen Ländern hat eine offene Warnung an die sogenannten Schattenflottentanker ausgesprochen, die in der Ostsee und Nordsee unterwegs sind. Diese Aktion verschärft die Risiken für Schiffe, die die Sicherheit auf See gefährden. Die russische Schattenflotte besteht aus einem Netzwerk von Schiffen, die von Russland betrieben werden, um Sanktionen zu umgehen und weiterhin Öl zu exportieren. Viele dieser Schiffe sind technisch marode, schlecht versichert und stellen ein erhebliches Umweltrisiko dar. Zudem besteht der Verdacht, dass Schiffe der Schattenflotte zur Spionage und Sabotage kritischer Infrastruktur, wie Seekabeln, eingesetzt werden. Erst kürzlich, Anfang Januar 2026, griff die Bundespolizei in der Nordsee gegen einen solchen Tanker durch, indem sie die Durchfahrt verweigerte und Verstöße gegen Dokumente feststellte. Die Investitionen deutscher Unternehmen in China sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und erreichten ein Vierjahreshoch. Allein von Januar bis November 2025 flossen über 7 Milliarden Euro in die Volksrepublik, was einem Anstieg von 55,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies steht im Kontrast zu den sinkenden Investitionen in den USA, die sich im selben Zeitraum nahezu halbiert haben. Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft sehen in dieser Entwicklung eine Reaktion auf die aggressive Handelspolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Viele deutsche Unternehmen verfolgen die Strategie China für China, um Zölle und Exportbeschränkungen zu umgehen und gleichzeitig die Nähe zu einem ihrer wichtigsten Absatzmärkte zu wahren. Diese Verlagerung von Wertschöpfungsketten und Produktionsstätten nach China birgt jedoch auch Risiken für die deutsche Industrie und Arbeitsplätze. Am Internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, wird der Millionen von Menschen gedacht, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet wurden. Dieser Tag wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen eingeführt, um an den Holocaust zu erinnern und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zu begehen. Auschwitz-Birkenau war das größte Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes, in dem schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen, überwiegend Juden, aber auch Sinti und Roma, politische Gefangene und Kriegsgefangene, ums Leben kamen. Der 27. Januar markiert die Befreiung dieses Lagers durch die Rote Armee im Jahr 1945. Seit 1996 ist dieser Tag in Deutschland ein bundesweiter Gedenktag, an dem an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird, darunter die europäischen Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Zwangsarbeiter, Homosexuelle und politische Gefangene. Der Gedenktag unterstreicht die Bedeutung der Erinnerung als Herzschlag der demokratischen Identität und mahnt angesichts wachsender antisemitischer Ressentiments. Laut einer aktuellen Studie liefern Wind- und Sonnenenergie in Deutschland inzwischen fast täglich Strom. Im vergangenen Jahr, 2025, deckten Wind- und Solarenergie zusammen 45% des verbrauchten Stroms in Deutschland ab. Die beiden erneuerbaren Energiequellen ergänzen sich dabei sehr gut, da ungünstige Bedingungen für beide Energieformen nur an etwa 15 Tagen im Jahr zusammenfallen. Im Jahr 2025 stammten insgesamt 56% des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien. Die Windenergie deckte dabei 29% und die Solarenergie 16% des Stromverbrauchs ab. Insgesamt produzierten erneuerbare Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie im Jahr 2025 rund 278 Terawattstunden Strom. Davon wurden 256 Terawattstunden in das öffentliche Stromnetz eingespeist und 22 Terawattstunden selbst verbraucht. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stieg gegenüber dem Vorjahr um 6 Terawattstunden. Der Anteil erneuerbarer Energien am öffentlichen Strommix lag 2025 bei 62%. Ein betrunkener amerikanischer Soldat hat sich am Sonntagmorgen in einem Altersheim in Grafenwöhr in der Oberpfalz verirrt. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Mann in einem ungenutzten Zimmer, als sie gerade das Frühstück verteilen wollte. Der Soldat war nur mit Unterhose und einem Sporttrikot bekleidet. Wie der Soldat in das Heim gelangte und wo seine restliche Kleidung ist, konnte er selbst nicht erklären. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich möglicherweise während eines Schichtwechsels unbemerkt in das Gebäude geschlichen hat. Die Ermittler prüfen derzeit auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Diebstahl eines Kennzeichens in der Nähe des Altersheims, da dort zuvor eine verdächtige Person gesichtet wurde, die ebenfalls nur ein Trikot trug. Die Anrainerstaaten der Nordsee haben sich zum Ziel gesetzt, die Nordsee zum größten Energiezentrum der Welt auszubauen. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die auf dem Nordseegipfel in Hamburg verabschiedet wurde. Im Fokus steht dabei die Offshore-Windenergie, mit der die Abhängigkeit von externen Energiequellen reduziert werden soll. Bis 2050 sollen Windkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu 300 Gigawatt installiert werden. Aktuell sind es etwa 35 Gigawatt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Investitionspakt mit der Windindustrie und Netzbetreibern geschlossen. Dieser Pakt sieht eine grenzüberschreitende Vernetzung von Windparks mit einer Leistung von bis zu 100 Gigawatt vor. Die Energiebranche verpflichtet sich im Gegenzug, die Stromgestehungskosten bis 2040 um 30% zu senken. Zudem sind Investitionen von 9,5 Milliarden Euro in neue Produktionskapazitäten und die Schaffung von 91.000 Arbeitsplätzen bis 2030 in Europa geplant. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche erklärte, dass durch den Ausbau und die Vernetzung von Offshore-Energie bezahlbare, saubere und sichere Energie geschaffen werde, wodurch strategische Abhängigkeiten reduziert und die Resilienz Europas gestärkt würden. Die Veranstaltung in Hamburg fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt, da auch Sicherheitsfragen im Fokus standen. Die Europäische Union und Indien haben nach langwierigen Verhandlungen ein umfassendes Handelsabkommen unterzeichnet. Dieses als Mutter aller Abkommen bezeichnete Abkommen soll den Handel zwischen beiden Wirtschaftsräumen erleichtern und Zölle auf über 90% der gehandelten Waren abbauen. Die Europäische Kommission schätzt, dass die EU-Warenausfuhren nach Indien bis 2032 verdoppelt werden könnten, was zu jährlichen Einsparungen von rund 4 Milliarden Euro an Zöllen für europäische Produkte führen würde. Indien gewährt damit die ehrgeizigste Handelsöffnung, die es jemals einem Handelspartner angeboten hat. Das Abkommen betrifft eine Freihandelszone mit 2 Milliarden Menschen und stärkt die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der EU und Indien in einer Zeit globaler Herausforderungen. Es wird erwartet, dass die gegenseitige Marktöffnung Vorteile für beide Seiten bringt, wobei insbesondere die Chemiebranche in der EU von sinkenden Zöllen profitieren soll. Gleichzeitig werden die EU und Indien Dienstleistungsbereiche öffnen und Regeln für Arbeitsrechte, Umweltschutz und digitalen Handel festlegen. Im Gegensatz dazu bleiben landwirtschaftliche Produkte wie Rindfleisch und Milchprodukte weitgehend von den Zollsenkungen ausgenommen. Wirtschaftsverbände in Deutschland begrüßen das Abkommen ausdrücklich und betonen die Bedeutung klarer Handelsregeln, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Handelskonflikte, die durch die Politik der USA unter Präsident Donald Trump ausgelöst wurden. Die Europäische Union und Indien haben ein umfassendes Freihandelsabkommen geschlossen. Dieses Abkommen zielt darauf ab, den Handel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen durch die Senkung von Zöllen und die Vereinfachung von Zollverfahren zu fördern. Indien wird Zölle auf über 90% der EU-Exporte nach Indien senken oder ganz aufheben. Insbesondere für die europäische Automobilindustrie bedeutet dies eine deutliche Erleichterung. Die Zölle auf Autos sollen über 5 Jahre von 110% auf 10% sinken. Auch für andere Industriewaren wie Maschinen, elektrische Ausrüstung, Chemikalien und Arzneimittel werden die Zölle vollständig aufgehoben. Darüber hinaus wird Indien der EU zollseitig privilegierte Konditionen gewähren, die kein anderer Handelspartner erhält. Das Abkommen umfasst auch den Dienstleistungssektor und sieht ehrgeizige Verpflichtungen für Indien im Bereich der Finanzdienstleistungen vor, die über die Zusagen an andere Partner hinausgehen. Die EU wird ihrerseits über 90% ihrer Zölle für indische Waren abbauen. Insgesamt wird durch das Abkommen eine Marktöffnung für Unternehmen aus der EU angestrebt, die bereits jetzt der größte Handelspartner Indiens sind. Es wird erwartet, dass das Abkommen bis 2032 zu einer Verdoppelung der EU-Exporte nach Indien führt. Bei einem Drohnenangriff auf einen Zug in der ukrainischen Region Kharkiv sind nach Angaben von Präsident Volodymyr Selenskyj 4 Menschen getötet worden. Selenskyj bezeichnete den Angriff als reinen Terrorismus. Nach Angaben des ukrainischen Ministers für Regionalentwicklung, Oleksiy Kuleba, wurden bei dem Angriff 2 Menschen verletzt. 3 Drohnen seien vor der Lokomotive und in einem Passagierwaggon eingeschlagen. Der Zug war auf der Strecke Barvinkulevichtschop in Richtung Westen unterwegs. Die 291 Passagiere seien aus dem Zug evakuiert worden. Das deutsche Rentensystem steht vor erheblichen Herausforderungen. Der demografische Wandel, gekennzeichnet durch eine sinkende Geburtenrate und eine steigende Lebenserwartung, führt dazu, dass immer weniger Beitragszahler für eine wachsende Zahl von Rentnern aufkommen müssen. Bis Mitte der 2030er Jahre könnten die Erwerbstätigen voraussichtlich mehr als 22% ihres beitragspflichtigen Einkommens in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Die OECD prognostiziert, dass die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland in den nächsten 40 Jahren um 23% sinken wird, während der OECD-Durchschnitt bei nur 13% liegt. Dieses Ungleichgewicht setzt das Umlagesystem unter Druck, was entweder zu stark steigenden Rentenbeiträgen oder zu Kürzungen der Rentenleistungen führen könnte. Experten mahnen daher grundsätzliche Reformen an, um die Finanzierbarkeit des Systems langfristig zu sichern. Ein Polizeihund namens Dino ist während Krawallen am Rande eines Fußballspiels in Metz, Frankreich, gestorben. Der 5-jährige belgische Schäferhund erlitt während des Einsatzes einen Herzstillstand. Trotz sofortiger Erste-Hilfemaßnahmen durch seinen Hundeführer verstarb Dino noch vor Ort. Die Polizei war im Einsatz, um die Randalierer zu trennen, als der Hund starb. Dino war seit 2023 Teil der Hundestaffel in Metz. Die Polizeigewerkschaft Alliance drückte ihr tiefes Bedauern über den Verlust aus und erklärte, dass der Tod eines Diensthundes eine schmerzhafte Erfahrung für das gesamte Team sei. Ein Polizeibeamter sagte, Dino habe bis zu seinem letzten Atemzug seine Kollegen verteidigt. Eine Trauerfeier soll für den verstorbenen Diensthund abgehalten werden. Die indonesische Ferieninsel Bali plant neue Einreisebestimmungen für Touristen. Künftig könnten Besucher aufgefordert werden, Kontoauszüge der letzten 3 Monate vorzulegen. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Reisende über ausreichende finanzielle Mittel für ihren Aufenthalt verfügen und somit einen Qualitätstourismus fördern. Balis Gouverneur Wayne Koster erklärte, dass dies dazu diene, dass Touristen ihren Aufenthalt vollständig finanzieren können und die Insel nicht zur Belastung wird. Neben den finanziellen Nachweisen könnten auch Rückflugtickets und detaillierte Reisepläne verlangt werden. Die balinesischen Behörden reagieren damit auf die zunehmenden Probleme des Massentourismus, wie Verkehrsüberlastung, Müll und Beeinträchtigung von Kultur und Umwelt. Es ist noch unklar, wie die Kontrollen genau umgesetzt werden und ob sie bereits bei der Online-Visa-Beantragung oder erst bei der Einreise am Flughafen erfolgen. Derzeit sind solche Nachweise für die Einreise nach Bali nicht zwingend erforderlich, obwohl Beamte bei Bedarf bereits jetzt die Vorlage von Nachweisen über ausreichende finanzielle Mittel und Weiterreisetickets verlangen können. Der chinesische Sportartikelkonzern Antar Sports hat eine bedeutende Beteiligung an Puma erworben. Antar übernimmt 29,06% der Anteile von der Investmentgesellschaft der Familie Pinault für rund 1,5 Milliarden Euro. Dies macht Antar zum größten Einzelaktionär von Puma. Die Nachricht hat zu einem deutlichen Anstieg der Puma-Aktie geführt. Antar Sports ist bereits Eigentümer von Marken wie Fila und Jack Wolfskin und verfolgt mit diesem Schritt seine globale Expansionsstrategie weiter. Antar hat jedoch betont, dass derzeit keine Pläne für eine vollständige Übernahme von Puma bestehen. Analysten sehen in dem Einstieg eine strategische Unterstützung für Puma, insbesondere im chinesischen Markt. Die Europäische Union prüft nach einer Anrufung des Europäischen Gerichtshofs das Mercosur-Handelsabkommen. Das Europäische Parlament hat mit knapper Mehrheit beschlossen, das Abkommen dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen, bevor es ratifiziert wird. Kritiker befürchten, dass das Abkommen EU-Standards für Verbraucherschutz und Umwelt schwächen könnte. Der Europäische Gerichtshof wird nun in einem Gutachten prüfen, ob das Abkommen mit EU-Recht vereinbar ist. Sollte der Gerichtshof zu einem negativen Ergebnis kommen, kann das Abkommen nicht in Kraft treten, sofern es nicht entsprechend geändert wird. Dieses Vorgehen könnte die Ratifizierung um viele Monate verzögern. Dänemark hat die territorialen Ansprüche der USA auf Grönland erneut zurückgewiesen, ist aber offen für eine verstärkte Zusammenarbeit. Dies erklärte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Sie betonte, dass zwar eine engere Kooperation gewünscht sei, eine Gebietsabtretung jedoch nicht zur Debatte stehe. Die USA, unter Präsident Donald Trump, hatten wiederholt Interesse an einer Übernahme Grönlands bekundet, mit der Begründung, Dänemark könne die Insel nicht ausreichend schützen. Dies führte zu diplomatischen Spannungen und Treffen zwischen Vertretern der USA, Dänemarks und Grönlands. Dänemark plant als Reaktion darauf, seine Militärpräsenz in der Arktis auszubauen und drängt auf mehr NATO-Übungen in der Region. Historisch gesehen besteht seit 1951 ein Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Dänemark, das eine gemeinsame Sicherheitsverantwortung für Grönland beinhaltet. Die USA äußerten erstmals 2019 öffentlich den Wunsch, Grönland zu kaufen, was jedoch auf dänische Ablehnung stieß. Die jüngsten Äußerungen Trumps, dass Grönland den USA bereits einmal gehört habe, wurden von dänischer Seite als völkerrechtlich nicht haltbar zurückgewiesen. Dänemark und Grönland haben sich darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um die Sicherheitsbedenken der USA in der Arktis zu prüfen. Dario Amodei, der Chef des KI-Unternehmens Anthropic, hat Bedenken hinsichtlich der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz geäußert. Er warnt, dass die Fortschritte im Bereich der KI die Entwicklung von Sicherheits- und Regulierungsrahmen übertreffen könnten. Amodei schätzt, dass es eine 25%ige Chance gibt, dass die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu katastrophalen Ergebnissen führen könnte. Dazu gehören gesellschaftliche Umwälzungen, existenzielle Risiken und die Möglichkeit, dass KI-Systeme außerhalb der menschlichen Kontrolle agieren. Er äußerte seine Befürchtungen in einem Aufsatz mit dem Titel »Die Jugend der Technologie«, in dem er schrieb, dass die Menschheit kurz davor stehe, eine nahezu unvorstellbare Macht zu erhalten, und es sei zutiefst unklar, ob unsere sozialen, politischen und technologischen Systeme die Reife besitzen, diese zu nutzen. Amodei zufolge sind leistungsfähige KI-Systeme, die ihre eigenen Systeme autonom aufbauen können, möglicherweise nur noch 1 bis 2 Jahre entfernt. Er betonte die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit, Regulierung und Sicherheitsmaßnahmen, um die Risiken proaktiv anzugehen. Gleichzeitig schätzt Amodei, dass KI-Fortschritte mit einer 75%igen Wahrscheinlichkeit Wissenschaft, Medizin und Gesellschaft zugutekommen, wenn sie verantwortungsvoll entwickelt werden. Der chinesische Sportartikelkonzern Antar Sports übernimmt für rund 1,5 Milliarden Euro einen Anteil von 29,06% an der deutschen Puma SE. Damit wird Antar Sports zum größten Einzelaktionär des Sportartikelherstellers. Die Übernahme erfolgt von der Investmentgesellschaft Gruppe Artemis der französischen Familie Pinault. Die Transaktion ist ein bedeutender Schritt in Antas Globalisierungsstrategie und soll die globale Reichweite und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken. Die Übernahme wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Antasports hat derzeit keine Pläne für ein Übernahmeangebot für den Rest von Puma. Die Übernahme wird aus internen Barmitteln von Antasports finanziert. Analysten sehen in dem Investment Potenzial zur Unterstützung der langfristigen Sanierung und Neupositionierung von Puma, insbesondere in China. Die Alarmbereitschaft in Asien ist hoch nach einem Ausbruch des Nipah-Virus in Indien. Mehrere Länder, darunter Thailand und Vietnam, haben die Gesundheitskontrollen an Flughäfen und Grenzübergängen verstärkt. Im indischen Bundesstaat Westbengalen wurden mindestens 5 Infektionen bestätigt, darunter medizinisches Personal. Mindestens ein Todesfall wird berichtet. Das Nipah-Virus gilt als hochgefährlich mit einer Sterblichkeitsrate von 40-75%. Es gibt weder einen Impfstoff noch zugelassene Medikamente gegen das Virus. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich von Tieren wie Fruchtfledermäusen oder Schweinen auf den Menschen, kann aber auch durch kontaminierte Lebensmittel oder von Mensch zu Mensch erfolgen. Symptome können grippähnlich beginnen, aber auch zu schweren Hirnentzündungen führen. Nach schweren Regenfällen auf Sizilien droht ein gewaltiger Erdrutsch die Stadt Niscemi zu verschlingen. Bereits seit Sonntag sackt der Boden in Teilen des 25.000 Einwohnerortes ab, ein bis zu 25 Meter tiefer Graben zieht sich durch Wohngebiete. Eine bis zu 4 Kilometer lange Front droht abzurutschen und bewegt sich unaufhaltsam auf die Siedlung zu. Mehr als 1.500 Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen und wurden in Notunterkünften untergebracht, mehrere Stadtviertel mussten vollständig geräumt werden. Der Chef des italienischen Zivilschutzes bezeichnet die Lage als kritisch, da Wohnhäuser nicht mehr wiederhergestellt werden könnten und ein Umsiedlungsplan für die betroffenen Bewohner erarbeitet werden müsse. Die italienische Regierung hat für die betroffenen Regionen den Unwetternotstand ausgerufen und Hilfsgelder in Höhe von 100 Millionen Euro bereitgestellt. Der Schaden allein für Sizilien wird auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Nur jedes vierte deutsche Unternehmen ist laut einer aktuellen Studie ausreichend auf einen Kriegsfall vorbereitet. Die Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass nur etwa 20% der Firmen Vorkehrungen für Ausfälle kritischer Infrastrukturen getroffen haben. Besonders alarmierend ist die geringe Vorbereitung auf personelle Engpässe, wie sie durch die Einziehung von Reservisten entstehen könnten. Hier verfügen nur etwa 5% der befragten Unternehmen über entsprechende Pläne. Einzig im Bereich der Cybersicherheit sind die deutschen Unternehmen gut aufgestellt, hier haben 86% Schutzmaßnahmen implementiert. Die Studie betont die Notwendigkeit einer robusten wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit für die gesamtgesellschaftliche Verteidigung. Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen wird die Forderung nach mehr Krisenprävention und Notfallplänen in der deutschen Wirtschaft lauter. Nach Angaben der Hamas-Behörden warten zehntausende kranke Menschen auf die Ausreise aus dem Gazastreifen. Die genaue Zahl der Betroffenen wird mit rund 20.000 angegeben, darunter auch etwa 4.000 Kinder, die dringend medizinische Behandlung im Ausland benötigen. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 nur etwa 7.000 Verwundete den Gazastreifen verlassen konnten. Die medizinische Versorgung im Gazastreifen ist nach wie vor katastrophal, da die Krankenhäuser überlastet sind und ein Mangel an Medikamenten und medizinischem Material herrscht. Die Ausreisebedingungen sind kompliziert und erfordern Genehmigungen von israelischen und ägyptischen Behörden. Der Grenzübergang Rafah, der wichtigste Weg für die Ausreise, ist seit langem geschlossen. Berichten zufolge wird über eine Wiedereröffnung für Fußgänger diskutiert, jedoch bleibt unklar, ob dies auch die Ausreise von Patienten für medizinische Behandlungen einschließt. Philipp Schröder, der Chef des Energieunternehmens 1,5 Grad, hat sich erstmals zu der geplatzten Fusion mit dem Konkurrenten Enpal geäußert. Schröder sprach auch über den verpassten Börsengang seines Unternehmens und wie er den aktuellen Abschwung in der Solarbranche für eigene Übernahmen nutzen möchte. 1,5 Grad und Enpal gehören zu den größten Anbietern von Solaranlagen in Europa. In den letzten Jahren hat sich der Markt für Solaranlagen stark verändert, die Nachfrage ist gesunken und der Wettbewerb hat sich verschärft. Viele Solarfirmen haben diese Marktentwicklung nicht überstanden. 1,5 Grad konnte seine Marktanteile jedoch ausbauen, da das Unternehmen Gesamtlösungen für die Elektrifizierung von Häusern anbietet, einschließlich Wärmepumpen und Klimatisierung, und nicht nur Solaranlagen. Das Unternehmen meldete für das Jahr 2024 einen Umsatz von 520 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Schröder erklärte, dass 1,5 Grad seine Wachstumsstrategie, die auf der Übernahme kleinerer Installateure basierte, im vergangenen Jahr gestoppt habe. Er betonte die Bedeutung intelligenter Energiesysteme, die nicht nur Strom erzeugen, sondern ihn auch aktiv steuern und speichern können, und sieht die Zukunft in digital gesteuerten, kundenzentrierten Lösungen. Bei einem Gipfeltreffen in Hamburg haben die Anrainerstaaten der Nordsee einen Investitionspakt für Windenergie beschlossen. Diese Vereinbarung sieht unter anderem vor, Offshore-Windenergieanlagen mit Stromanbindungen mehrerer Länder zu vernetzen. Ziel ist es, den größten Energiehub der Welt zu entwickeln und die Nordsee zum größten Reservoir für saubere Energie weltweit zu machen. Die Unterzeichner einigten sich darauf, bis zu 100 Gigawatt Erzeugungsleistung grenzüberschreitend zu vernetzen. Die Bedingungen für Investitionen sollen verbessert und die Kosten gesenkt werden. Die Industrie erhält Ausschreibungen für Windkraftanlagen über 2030 hinaus zugesichert, was Planungs- und Investitionssicherheit schafft. Im Gegenzug verpflichtet sich die Branche, die Gesamtkosten für die Stromerzeugung bis 2040 um 30% zu senken. Es wird erwartet, dass durch dieses Paket bis 2030 in Europa 9,5 Milliarden Euro in neue Produktionskapazitäten investiert und 91.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. China hat offenbar einen seiner ranghöchsten Generäle wegen Hochverrats und eines Putschversuchs entmachtet. Berichten zufolge wird gegen den General Zhang Yuxia ermittelt, da er schwere Verstöße gegen Disziplin und Gesetz begangen haben soll. Es wird vermutet, dass er Atomgeheimnisse an die USA weitergegeben und Bestechungsgelder angenommen hat. Diese Entmachtung stellt einen beispiellosen Einschnitt in die chinesische Militärführung dar, da Zhang als enger Vertrauter von Präsident Xi Jinping galt und als unantastbar schien. Die Bereinigungswelle im chinesischen Militär unter Xi Jinping hat die Führung auf die kleinste Größe ihrer Geschichte schrumpfen lassen. Parallel zu Zhang Yuxia wird auch gegen General Liu Zhenli wegen des Verdachts auf schwere Disziplinar- und Gesetzesverstöße ermittelt. Kritiker werfen Elf vor, die Korruptionsbekämpfung auch zur Ausschaltung politischer Gegner zu nutzen. In Arizona kam es heute Morgen zu einem Schusswaffenvorfall, an dem US-Grenzbeamte beteiligt waren. Eine Person wurde dabei verletzt und befindet sich nach Angaben der Behörden in einem kritischen Zustand. Das Geschehen ereignete sich gegen 7.30 Uhr morgens in der Nähe von Arivaca, Arizona. Die genauen Umstände, die zu dem Schusswechsel führten, sind noch unklar. Das FBI und die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde haben die Ermittlungen aufgenommen. Es gibt keine Berichte über Verletzungen bei den beteiligten Grenzbeamten. Der ehemalige Bankmanager Stefan Ermisch wird neues Mitglied des Aufsichtsrats der Digitalbank N26. Ermisch, der zuvor Vorstandsvorsitzender der Hamburg Commercial Bank war, soll mit seiner Branchenerfahrung die Führungsstruktur des Unternehmens erweitern. Diese Ernennung ist Teil der Bemühungen von N26, den Vorstand zu vergrößern, nachdem bereits im November 3 neue Mitglieder hinzukamen. Ermisch bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Zeit bei der Hypovereinsbank, der Bayern LB und der HSH Nordbank mit. Die geplante Wahl Ermischs in das Kontrollgremium soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 2. März 2026 erfolgen. Experten der Vereinten Nationen fordern, dass Proteste an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der ETH Zürich, nicht kriminalisiert werden dürfen. Im Frühjahr 2024 versammelten sich friedlich Studierende zu Sitzstreiks an der ETH Zürich, um gegen die Menschenrechtsverletzungen in Gaza zu protestieren und auf mögliche Verstrickungen der Hochschule durch akademische Kooperationen mit israelischen Universitäten hinzuweisen. Amnesty International Schweiz verurteilt die Kriminalisierung dieser Proteste und die Repression kritischer Stimmen auf dem Campus scharf. Die ETH Zürich hat im Gegensatz zu anderen Hochschulen, die ähnliche Proteste tolerierten, die Polizei gerufen, die Demonstranten aus dem Gebäude gebracht und Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs gegen mehrere Personen erstattet. Mindestens 36 Studierende erhielten laut ihrem Anwalt Strafbefehle, von denen über ein Dutzend angefochten wurden. Die ETH Zürich begründete ihr Vorgehen damit, dass sie keine Plattform für politischen Aktivismus bieten wolle und ihre politische Neutralität wahren müsse. Die Studierenden hingegen argumentierten, dass ihnen der Dialog mit der Hochschulleitung verweigert worden sei. Die ETH Zürich betonte, dass Meinungen offen geäußert werden dürfen, ihre Räumlichkeiten jedoch nicht für politischen Aktivismus zur Verfügung stünden. Das Fintech-Unternehmen Timeless Investments hat erneut Klage gegen die Mannheimer Versicherung AG eingereicht. Grund dafür ist der Diebstahl von Wertgegenständen aus einer Berliner Tresoranlage vor rund 3 Jahren. Bei dem spektakulären Raub wurden unter anderem Luxusuhren im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen. Timeless Investments, das Anlegern den Erwerb von Anteilen an Sachwerten wie Luxusuhren ermöglicht, gibt an, dass die gestohlenen Werte versichert waren. Bislang sei jedoch keine Entschädigung durch den Versicherer erfolgt, weshalb das Unternehmen nun vor dem Landgericht Berlin auf Schadenregulierung klagt. Der Fall hat auch den Online-Luxusuhrenhändler Watchmaster getroffen, der aufgrund des Schadens Insolvenz anmelden musste. Die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen in Deutschland ist im Jahr 2024 auf rund 71% gestiegen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Jahren dar. Beispielsweise lag die Quote im Jahr 2018 noch bei etwa 42%. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf verbesserte Sortier- und Recyclingtechnologien zurückzuführen. Die EU-Mindestvorgabe für das Kunststoffrecycling liegt bei 63%, die Deutschland damit übertrifft. Im Gegensatz dazu gibt es beim Recycling von Glas Defizite. Im Jahr 2024 erreichte die Recyclingquote für Glas nur 82,9%, während die EU-Vorgabe bei 90% liegt. Auch bei Getränkekartons wurden die EU-Ziele verfehlt. Ein Grund für die Schwierigkeiten beim Glasrecycling können unter anderem weniger Glascontainerstandorte sein. Die Designabteilungen großer Automobilhersteller wie Mercedes und Audi befinden sich tatsächlich in einer Identitätskrise. Der Wegfall prominenter Designer und der Druck durch die Transformation zur Elektromobilität, neue Technologien und veränderte Kundenwünsche stellen die Branche vor große Herausforderungen. Es gibt eine Debatte darüber, ob deutsches Design seine einstige Identität und Ästhetik verloren hat, wobei einige Marken als austauschbar wahrgenommen werden. Während einige frühere Designmerkmale wie Chromringe und aufwendige Lüftungsschlitze als überholt gelten, suchen Hersteller nach einer Balance zwischen futuristischem Aussehen, Nachhaltigkeit und Funktionalität. Die Elektrifizierung eröffnet dabei neue Gestaltungsmöglichkeiten für aerodynamischere und schlankere Karosserieformen. Gleichzeitig wird die Rolle des Interieurdesigns immer wichtiger, das sich stärker auf Digitalisierung, Minimalismus und Modularität konzentriert. Die Automobilindustrie durchlebt eine der größten Transformationen ihrer Geschichte, und das Design spielt dabei eine entscheidende Rolle für das Markenimage und die Zukunftsfähigkeit. Der amerikanische Präsident hat einen Angriff auf den Iran nicht ausgeschlossen und eine Flotte in den Nahen Osten entsandt. Diese Entscheidung folgt auf Berichte über die Verlegung von US-Militärkräften in die Region inmitten wachsender Spannungen mit dem Iran. Der Präsident kündigte an, dass eine riesige Flotte auf dem Weg sei. Diese militärische Präsenz wird als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse und die Notwendigkeit, die regionale Sicherheit zu fördern, betrachtet. Es wird berichtet, dass die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten erhöhen. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und ihre Begleitschiffe sind in der Region eingetroffen. Die USA haben auch zusätzliche Waffen und Verteidigungsausrüstung dorthin verlegt. Der Präsident hat mehrfach mit einem militärischen Einsatz gegen den Iran gedroht. Eine umfassende Studie hat nun aufgedeckt, dass es im Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland seit 1973 zu hunderten Fällen sexueller Gewalt gekommen ist. Mindestens 344 Personen sind seitdem sexuellem Missbrauch im VCP zum Opfer gefallen. Die Taten ereigneten sich über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren, wobei die Hälfte der gemeldeten Fälle nach dem Jahr 2000 stattfand. Die Studie, die auf 79 Interviews und der Auswertung von 1300 Seitenakten basiert, identifizierte mindestens 161 mutmaßliche Täterinnen und Täter. Zwei Drittel der Betroffenen waren zum Zeitpunkt des Beginns der Taten zwischen 13 und 17 Jahre alt, wobei 60% weiblich waren. Mehr als die Hälfte der sexuellen Übergriffe fand laut der Studie bei Pfadfinderlagern oder auf Fahrten statt, und in über einem Drittel der Fälle war das Eindringen in den Körper Teil der Tat. Die Forscher bezeichnen diesen Skandal als eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Verbandes. Der Autozulieferer Aumovio plant den Abbau von bis zu 4000 Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung. Dies gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Der Stellenabbau soll bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein. Weltweit sind bis zu 4000 Arbeitsplätze betroffen, mit Schwerpunkten in Indien, Singapur, Rumänien, Serbien, Deutschland und Mexiko. In Deutschland sollen Stellen im hohen dreistelligen Bereich gestrichen werden. Aumovio begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, die Effizienz zu steigern und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2027 auf unter 10% des Umsatzes zu senken. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Dialog mit Arbeitnehmervertretungen, um mögliche Alternativen zur Effizienzsteigerung zu erörtern und den Bedarf an Stellenreduzierungen zu minimieren. An den deutschen Standorten ist ab Anfang März ein Freiwilligenprogramm geplant, um den Abbau möglichst sozialverträglich zu gestalten. Trotz der Stellenkürzungen bekräftigt Aumovio, weiterhin in Zukunftsfelder wie softwaredefinierte Fahrzeuge und autonomes Fahren zu investieren. Bundeskanzler Merz hat die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats begrüßt. Diese stoßen jedoch auf Kritik von Sozialverbänden. Die genauen Details der Reformpläne sind noch nicht vollständig bekannt, aber es wird erwartet, dass sie zu signifikanten Änderungen im Sozialleistungssystem führen könnten. Kritiker befürchten, dass die Reformen zu einer Schwächung des sozialen Netzes führen und besonders bedürftige Menschen benachteiligen könnten. Es wird erwartet, dass die Debatte über die Zukunft des Sozialstaats in den kommenden Wochen und Monaten intensiviert wird. Bundeskanzler Merz hat die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats begrüßt. Er äußerte sich positiv zu den Empfehlungen der Sozialstaatskommission und sagte, die Vorschläge übertreffen seine Erwartungen. Die Kommission schlägt eine grundlegende Strukturreform in den sozialen Sicherungssystemen vor, um den Sozialstaat einfacher und effizienter zu gestalten. Kernpunkte der Empfehlungen sind die Bündelung von Leistungen wie dem Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag zu einem einzigen System. Ziel ist es auch, die Anzahl der zuständigen Behörden zu verringern und Erwerbsanreize zu stärken. Bundesarbeitsministerin Bärbel-Bass betonte, dass es keine Leistungskürzungen geben werde und das Schutzniveau erhalten bleibe. Die Umsetzung der Vorschläge soll zügig erfolgen, wobei die rechtlichen Grundlagen bis Ende 2027 geschaffen werden sollen. Sozialverbände äußerten sich jedoch kritisch zu den Plänen. Der Deutsche Caritasverband warnt beispielsweise vor Kürzungen und sieht die vorgeschlagene Kopplung der Freizügigkeit von EU-Bürgern an eine Beschäftigung kritisch. Der Iran verurteilt die Drohungen der Vereinigten Staaten im schwelenden Konflikt. Ein hochrangiger Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, erklärte am Freitag, dass der Iran mit allen Mitteln antworten werde, sollten die USA die Souveränität und territoriale Integrität des Irans verletzen. Das iranische Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet und befinde sich in höchster Alarmbereitschaft. Der Iran stehe unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und sehe sich gezwungen, zurückzuschlagen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit einer Armada auf dem Weg in die Region gedroht und Teheran gewarnt, weder Demonstranten hinzurichten noch das Atomprogramm wieder aufzunehmen. Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA sind seit langem hoch. Die beiden Länder haben seit 1980 keine formellen diplomatischen Beziehungen mehr. Die USA haben Sanktionen gegen den Iran verhängt und ihre militärische Präsenz im Nahen Osten verstärkt. Gleichzeitig wächst im Iran die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Aktivisten berichten von über 6.100 Toten bei den landesweiten Protesten im Iran. Die iranische Regierung macht ausländische Akteure für die Gewalt verantwortlich. Die Spielwarenbranche blickt auf der Nürnberger Messe auf ein spannendes Jahr 2026. Einerseits locken technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz im Spielzeug, andererseits spürt die Branche den intensiven Wettbewerb. Die diesjährige Messe steht unter dem Motto AI Loves Play und Creative Mindfulness, was die Ausrichtung auf intelligente Spielzeuge und kreative, achtsame Beschäftigung widerspiegelt. Gleichzeitig gewinnt der Markt für Erwachsene, die sogenannten Kiddles, zunehmend an Bedeutung und macht bereits einen erheblichen Teil des Umsatzes aus. Trotz der Herausforderungen durch steigende Kosten und Konsumzurückhaltung, wie sie beispielsweise beim Spielwarenhändler Rofo Kinderland zu beobachten sind, zeigt sich die Branche innovativ und passt sich den veränderten Marktbedingungen an. Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist und bleibt ein zentraler Treffpunkt, um die neuesten Trends zu entdecken und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nach tödlichen Schüssen in Minneapolis zeigt sich US-Präsident Donald Trump versöhnlicher. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, dass niemand im Weißen Haus, einschließlich Präsident Trump, wünsche, dass Menschen auf Amerikas Straßen verletzt oder getötet würden. Trump kündigte an, dass sein Grenzschutzbeauftragter Tom Homan nach Minnesota geschickt werde. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, erklärte, dass Trump zugestimmt habe, dass die aktuelle Situation nicht andauern könne und einige Bundesbeamte die Stadt bereits am Dienstag verlassen würden. Auch der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sprach von einem produktiven Gespräch mit Trump, bei dem der Präsident zugesagt habe, eine Reduzierung der Bundesbeamten zu prüfen und eine staatliche Untersuchung des jüngsten Todesfalls zu ermöglichen. Der umstrittene Leiter der Grenzschutzbeamten, Gregory Bovino, soll von seinem Posten abgezogen werden. Die jüngsten Ereignisse in Minneapolis, bei denen zwei US-Bürger getötet wurden, haben zu heftigen Protesten geführt. Die Familie des getöteten 37-jährigen Krankenpflegers Alex Pretty wirft der Trump-Regierung vor, Lügen über den Vorfall zu verbreiten. Laut Medienberichten war Pretty unbewaffnet und hielt ein Mobiltelefon in der Hand, als er erschossen wurde, obwohl die Regierung von Notwehr sprach. Dies ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in Minneapolis in diesem Monat. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn erzielt. Dies ist das erste Mal seit dem Jahr 2018, dass das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreibt. Boeing verzeichnete nach mehreren Krisenjahren, die von tödlichen Abstürzen und Qualitätsmängeln geprägt waren, damit einen wichtigen Schritt aus der Krise. Konzernchef Kelly Ortberg zeigte sich zuversichtlich, dass Boeing auf dem richtigen Weg sei. Ein Erzieher ist in Bayern wegen sexueller Übergriffe auf Kinder in einer Kindertagesstätte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Augsburg verhängte eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 2 Monaten gegen den 29-Jährigen. Er näherte sich den Kindern mit sexueller Motivation an. Darüber hinaus wurde er wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe verurteilt. In Friedberg wurde ein weiterer Erzieher zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er jahrelang sexuell übergriffig in Kindertagesstätten war. Er soll zudem eine Sexpuppe mit kindlichem Erscheinungsbild bestellt haben, welche der Zoll abgefangen hatte. Das Urteil ist in diesem Fall noch nicht rechtskräftig. In Koblenz wurde ein ehemaliger Kita-Mitarbeiter wegen Kindesmissbrauchs zu 5 Jahren Haft verurteilt, nachdem er 5 Kinder missbraucht hatte. Der Fall kam durch die Anzeige eines Vaters ins Rollen.